Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Reinhard Baumgarten und Thomas Bormann, unsere beiden Gäste heute Vormittag in SWR1 Leute, beides Kollegen des SWR, beides ehemalige Korrespondenten für den ARD-Hörfunk in der Türkei. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Ja, guten Morgen. Hallo.
Zum Einstieg, wir kennen uns lange, haben schon ein ums andere Mal Sendung miteinander gemacht, weshalb wir uns duzen. So, Thomas, gestern Abend die Nachricht, es gibt eine 5-tägige Feuerpause. Überraschend für dich?
Das kam schon überraschend. Und wie so oft in der Geschichte wurde hier auch mal wieder über die Köpfe der Kurden hinweg, über die Kurden entschieden. Die haben jetzt quasi 5 Tage Zeit, selbst zu organisieren, dass sie Waffen abgeben und dass sie sich aus der Region zurückziehen, in der sie 3 Jahre lang eine Selbstverwaltung aufgebaut hat mit Universitäten und allen Schikanen. Und die große Frage ist jetzt, was davon müssen sie alles aufgeben?
Reinhard, kann man so weit gehen zu sagen, zynisch formuliert, die Kurden haben jetzt 5 Tage Zeit, ihre eigene Vertreibung zu organisieren?
Es läuft darauf hinaus. Wir haben Beispiele dafür. Wenn wir an Afrin denken, letztes Jahr, Anfang 2018, fand das schon einmal statt. Die Türken haben damals auch gesagt, um den Frieden zu wahren, um unser Land zu schützen, müssen wir nach Afrin, ein kurdischer Kanton im Nordwesten von Syrien, einmarschieren. Und das Ergebnis war die Vertreibung von 200.000 ethnischen Kurden in einem wirklich seit Jahrhunderten von Kurden bewohnten Gebiet.
Der türkische Außenminister hat gestern vor den internationalen Kameras gesagt, wir haben bekommen, was wir wollen. Thomas, hat er recht?
Ja, weil der US-Vizepräsident Pence hat gesagt, jawohl, ihr könnt eine Zone kriegen, eine sogenannte Sicherheitszone, 20 Meilen hinein ins syrische Gebiet, also 32 Kilometer tief ins Land hinein. Und weil die Kurden ja gar keine andere Wahl haben, haben sie jetzt gestern erklärt, okay, wir akzeptieren das, aber sie verstehen das so, ein etwa 100 Kilometer breiter Streifen, da sollen die Türken ihre Sicherheitszone bekommen. Der türkische Außenminister sieht das anders, der will praktisch die komplette türkisch-syrische Grenze besetzen, 500 Kilometer breit.
Ja, warum hatten die Kurden keine andere Wahl oder was wäre passiert, wenn sie sich dem verweigert hätten?
Naja, die Kurden sind, das muss man bildlich so sagen, zwischen Hammer und Amboss. Wir wissen überhaupt nicht, wie Assad und vor allem Russland darauf reagieren. Es wird zwar immer berichtet, die würden jetzt gemeinsam gegen die Türken kämpfen, was nicht wahr ist. Die Assad-Truppen sind eingerückt und wer die Assad-Truppen sind, darüber berichten wir seit 8 Jahren, sind schlechter. Assad ist ein Massenmörder, der Fassbomben auf die Zivilbevölkerung geworfen hat. Und auf der anderen Seite eben die NATO-Armee der Türkei. Insofern haben die Kurden einfach wirklich ein ganz schlechtes Blatt in der Hand zwischen Hammer und Amboss und sie müssen sich irgendwie arrangieren und es läuft auf die Vertreibung hinaus.
Aber umso rätselhafter ist es zumindest von außen betrachtet, wenn Teile dieser kurdischen Milizen sich mit Assad und den Assad-Truppen verbünden.
Sie hatten gesagt, wir hatten die Wahl zwischen Genozid, also dass die türkische Armee quasi dieses kurdische Gebiet völlig zerstört, und uns irgendwie mit Assad zu arrangieren. Wir wissen zwar, unter Assad durften wir auch nicht kurdisch sprechen, waren unterdrückt, aber wir konnten noch leben. Und unter der Besatzung der türkischen Armee, dann mit diesen islamistischen Milizen, da sehen sie keine Chance.
Ganz kurz noch, Reinhard, wird diese 5-tägige Waffenruhe halten?
Nein, also ich bekomme auf Twitter und auch anderen sozialen Medien schon Nachrichten. Es wird geschossen. Von beiden Seiten wird weiterhin gekämpft, vor allem in Ras El Ain. Das ist diese östliche Stadt von diesem schmalen Korridor, von dem Thomas gerade gesprochen hat.
Trump und Erdogan, die beiden Hauptprotagonisten des aktuellen Syrien-Konflikts. Wenn wir mit Erdogan anfangen, Reinhard, und uns seinen Palast angucken, ist das Ausdruck eines sehr stabilen Selbstwertgefühls?
Er kommt ja von ganz unten, das muss man wissen. Sein Vater war Schiffer im Hafen von Istanbul. Seine Familie kommt vom Schwarzen Meer und war nie wirklich begütert. Also er hat sich von ganz unten mit seiner wirklich guten Rhetorik, hat ja auch eine Imam-Hatib-Schule besucht, er ist eigentlich Prediger. Und das kommt immer wieder raus. Er hat sich von ganz unten nach ganz oben durchgearbeitet. Und das kennen wir aus der Geschichte. Männer, die von ganz unten kommen, sind meistens Männer, selten Frauen. Die neigen dann zu einem gewissen Größenwahn. Das kann man bei Erdogan wirklich mit seinem 1000-Zimmer-Palast, den er sich in Ankara hat bauen lassen. Da ist ja alles drin. Da sind sogar Spenderorgane drin. Falls mal seine Leber ausfällt oder sein Herz, kann man bei ihm, glaube ich, schon sagen.
Und die Türken haben das und die Türkinnen haben das einfach so widerspruchslos hingenommen? Oder hat es in der Türkei eine Diskussion darüber gegeben, ob es vielleicht nicht doch eine Nummer kleiner geht?
Na, man kann das natürlich auf den Punkt bringen, zu sagen, viele, die es nicht hingenommen haben, bereuen das möglicherweise heute, weil sie entweder im Knast sitzen oder ihren Job verloren haben.
Und viele haben es hingenommen, weil sie sagen, Mensch, endlich mal einer von uns, einer von den frommen, religiösen Türken aus kleinen Verhältnissen, der es nach ganz oben geschafft hat. Das haben nämlich viele dieser Türken vom Lande quasi nie geschafft. Und die identifizieren sich jetzt mit Erdogan.
Was die Religiosität von Erdogan angeht, hat sich da in seiner Persönlichkeitsstruktur was verändert? Ist der fundamentalistischer geworden im Laufe der Jahre?
Ich glaube, er glaubt vor allem an sich selbst. Also die Religion ist dann vielleicht manchmal Mittel zum Zweck. Also er ist nicht unbedingt der große religiöse Führer, als vielmehr der, der von sich selbst überzeugt ist.
Ich möchte das ein bisschen pointierter noch sagen. Ich glaube schon, dass er extremistischer geworden ist in seiner Auslebung. Er ist ja 98 verurteilt worden, war dann 99 im Knast, auch für 10 Monate, wegen seiner religiösen Einstellung. Ja, die Minarette sind unsere Bajonette und die Gläubigen sind unsere Soldaten. Er hat nur ein Gedicht zitiert von einem türkischen Nationalisten, aber das hat ausgereicht damals, um ihn hinter Gitter zu bringen. Und wenn man bedenkt, dass er die Armee, die er jetzt auf die Kurden losgelassen hat, auf die YPG, dass er die Ceyş el-Muhammediya nennt, also die mohammedanische, die islamische Armee, die gegen die Kuffar, gegen die Ungläubigen zu Felde zieht, da kommt schon sehr, sehr viel islamistisches Gedankengut zu Lichte.
Es gibt Leute, die sagen, dieser aktuelle Angriff, diese Militäraktion gegen die Kurden sei Erdogans letzte Patrone, und zwar deshalb, weil die wirtschaftliche Situation in der Türkei unverändert schlecht bis miserabel ist. Und Istanbul beispielsweise gezeigt hat, dass es auch eine Zivilgesellschaft gibt, die Mehrheiten organisieren kann.
Also diese Rechnung von Erdogan geht jetzt aber im Moment erstmal auf. Er hat ja deshalb Probleme gekriegt wegen der schlechten Wirtschaft und weil sich die säkulare, die große Opposition mit der legalen Kurdenpartei HDP zusammengeschlossen hat. Das war sozusagen ein Oppositionsbündnis, das Mehrheiten gegen Erdogan organisieren kann. Und jetzt hat er diesen Feldzug, diesen Krieg angezettelt und eint die Nationalisten hinter sich. Und gerade die große Oppositionspartei, die säkulare, die steht jetzt quasi in Treue fest zu Erdogan. Also er hat diese Opposition gegen sich tatsächlich zerschlagen.
Warum ist das so?
Ja, aber es wirft auch ein ganz schlechtes Licht auf die türkische Zivilgesellschaft. Das muss man einfach mal sagen. Diese CHP, die sich jetzt gemein macht mit diesem Feldzug, die nicht sagt, das ist falsch, das ist völkerrechtswidrig. Sie ist schon mehrfach eben gegen die Kurdenpartei HDP aufgestanden. Sie hat zugestimmt, dass deren Immunität aufgehoben wurde in der Nationalversammlung. Also es ist eindeutig, man verbündet sich gegen einen Feind, der von Erdogan herbeigeredet wird, um letztlich diesen patriotischen Geist mit voranzutreiben. Das ist eigentlich meiner Meinung nach schändlich.
SWR 1 Baden-Württemberg mit unseren beiden Leutegästen heute Vormittag, den SWR-Kollegen Reinhard Baumgarten und Thomas Bormann, viele Jahre Korrespondenten für den ARD-Hörfunk in Istanbul bzw. in Ankara und damit für ein Land zuständig, von dem es immer wieder Meldungen gegeben hat in der Vergangenheit, Reinhard, dass es Verbindungen gegeben hat zwischen dem Erdogan-Clan und dem Islamischen Staat. Sind das nur Gerüchte oder sind das auch Tatsachen und Fakten?
Also da kommt es sehr drauf an, auf welcher Seite man steht. Für die darüber berichten, und da gibt es sehr viele Medienschaffende, die darüber berichten, sind es Tatsachen und Fakten. Da werden auch Zahlen vorgelegt, zum Beispiel, dass eben der Schwiegersohn von Recep Tayyip Erdogan, dessen Name Berat El-Bayrak ist, das ist der Schwiegersohn und jetzt ist er auch Finanzminister, sehr intensiv Geschäfte getrieben hat mit dem Islamischen Staat, nämlich indem er in einer Firma engagiert war, die Powertrans heißt. Und diese Firma Powertrans hat Öl vom Islamischen Staat aus Syrien eingekauft und eben in türkischen Raffinerien raffinieren lassen und daraus Benzin und Diesel hergestellt. Also da gibt es zahlreiche Nachweise und was eindeutig nachgewiesen ist, viele dieser ausländischen IS-Kämpfer, die jetzt in Knästen sitzen und in Lagern sitzen, die von den Kurden bewacht bzw. nicht mehr bewacht werden, sind durch die Türkei durchgegangen. Das heißt, da gibt es eindeutig Verbindungen zwischen dem Islamischen Staat und eben der türkischen Republik.
Wenn es so ist, Thomas, Warum gibt es diese Allianz zwischen Erdogan und dem Islamischen Staat?
Ja, zum Teil, weil der Feind meines Feindes mein Freund ist. Also Erdogan hat ja immer das Ziel, Assad, den syrischen Diktator, zu bekämpfen und hat deshalb Islamisten verschiedener Art unterstützt in der Türkei. Also jetzt nicht so direkt den Islamischen Staat unbedingt, aber viele andere ähnlich extremistische Milizen. Und das sind ja auch die, die er jetzt als Bodentruppen zusammen mit der türkischen Armee dort hineinschickt. Insofern sind diese radikalen Islamisten gerade jetzt Erdogans Bündnispartner.
Naja, es hat ja nicht nur diese geschäftlichen Verbindungen gegeben. Die Kämpfer des Islamischen Staates sind zum Teil in der Türkei medizinisch behandelt worden. Sie sind versorgt worden. Es sind Waffen über die Grenze verschoben worden. Darüber gibt es Presseberichte. Deswegen sitzt Can Dündar hier in Deutschland im Exil, weil er genau darüber berichtet hat. Als Kobane belagert wurde von Herbst 2014 bis ins Frühjahr 2015, war die Grenze dicht für kurdische Kämpfer, die rüber wollten, um den Kurden auf syrischem Boden zu helfen. Gleichzeitig gab es eben diese Berichte von türkischen Waffenlieferungen über die Grenze, die nie geschlossen war, weil dort der Islamische Staat saß.
Haltet ihr es für möglich, dass dieser Islamische Staat sich jetzt unter diesen neuen Bedingungen neu formiert und möglicherweise in absehbarer Zeit wieder diese Machtposition bekommt, die er schon mal hatte?
Also wahrscheinlich diese Machtposition wohl nicht, weil er ist ziemlich zerschlagen worden, gerade auch durch die kurdischen Kämpfer der JPG. Und zumindest die USA sagen, wir ziehen zwar aus Syrien uns ab, aber wir sind nach wie vor im Nordirak stationiert und würden quasi notfalls gegen den IS vorgehen können.
Naja, im Moment ist es so, dass viele Kämpfer freigesetzt werden, die von den Kurden und von den SDF-Leuten. Das ist ja nicht nur die Kurden, die da gekämpft haben, waren ja auch Assyrer, waren Christen und andere Jesiden. Die werden im Moment freigelassen, nicht von den Kurden selbst, sondern aufgrund der Umstände. Es ist eindeutig, dass die Türken solche Lager bombardiert haben und möglicherweise im Zuge dieser Bombardierungen die Befestigungen der Lager beschädigt wurden und die Leute entkommen konnten. Also vieles spricht dafür, dass den dschihadistischen Milizionären, die für Erdogan kämpfen, sehr daran gelegen ist, ihre Brüder im Glauben und im Geiste freizusetzen.
Wenn wir, Reinhard Baumgarten, über Türkei, die aktuelle Situation sprechen, was die Türken in Syrien gemacht oder zumindest versucht haben, hängt das alles damit zusammen oder ist es ursächlich dafür verantwortlich, dass Trump gesagt hat, wir ziehen die US-Truppen aus Syrien ab?
Naja, die Idee, nach Nordsyrien reinzugehen, die ist alt. Die ist mehrere Jahre alt. Präsident Erdogan hat dieses Ziel schon seit vielen Jahren verfolgt und es war wirklich dieses Telefongespräch letzte Woche, das dann den letzten Ausschlag gegeben hat und Erdogan fühlt sich ermächtigt und ermutigt, das jetzt genau durchzuziehen.
Also dieses Telefongespräch zwischen Trump und Erdogan, in dem Trump gesagt hat, wir gehen. Trump hat hinterher gesagt, es sei ein Ausdruck großer Weisheit, großer politischer Weisheit gewesen. Eine solche Entscheidung, war es das oder war es Ausdruck ziemlich großer Dummheit?
Na, eher Zweiteres, würde ich sagen, weil wir gehen, damit hat er ein Vakuum hinterlassen. Erdogan hat das natürlich so verstanden, wir füllen dieses Vakuum. Gleichzeitig hat die andere große Ordnungsmacht dort in dem Raum Russland gesagt, oh, da entsteht ein Vakuum, nix wie rein. Und in der Tat hat ja auch die russische Armee schon eine Stadt in diesem kurdischen Gebiet besetzt. Und dort, wo also vorher im Stützpunkt die amerikanische Flagge wehte, weht jetzt über Nacht auf einmal die russische.
Gibt es im Weißen Haus keine Administration, die den amerikanischen Präsidenten auf diese relativ einfachen Zusammenhänge hinweisen kann?
Ich denke schon, dass es noch Leute gibt, aber ich denke, die sitzen in der vierten oder fünften Reihe, weil alle, die mal Gewicht hatten, James Mattis oder Tillerson, der Außenminister war, der Verteidigungsminister, sie sind ja alle gegangen. Jeder, der ihm geraten hat, Donald, halte mal inne und reflektiere mal, was wir eigentlich für eine Politik machen, ist ja letztlich aus dem Weißen Haus geflohen oder hinausgeschmissen worden.
Das Ergebnis ist, die USA hat scheinbar keine Strategie. Aber Erdogan oder Putin, die haben sehr wohl eine und auch der syrische Machthaber Assad.
Dann haben wir es mit einem Mann zu tun, das muss man einfach sagen, der meiner Meinung nach psychologisch extrem instabil ist.
Trump,
Donald Trump. Es gibt ein wunderbares Buch, ich mache normalerweise keine Werbung für Bücher über Sender, aber in diesem Fall möchte ich es tun. Rick Riley heißt der Mann, hat ein Buch geschrieben, Commander in Cheat. Und normalerweise ist ja der Präsident der Vereinigten Staaten Commander-in-Chief, also der oberste, ne, Commander. Klar. Commander-in-Chief beschreibt, wie dieser Mann betrügt, wie dieser Mann lügt auf 500 Seiten. Und es gibt auch eine Untersuchung der Washington Post, die nachgewiesen hat, in 3 Jahren Präsidentschaft hat dieser Mann öffentlich 11.000 Mal gelogen. Und mit dem haben wir es hier in diesem extrem komplizierten Konflikt zu tun. Ein Mann, der meiner Meinung nach psychologisch extrem instabil ist.
Vor diesem Hintergrund, was hat es zu bedeuten, dass der G20-Gipfel nach Florida geht?
Das stinkt nach Nepotismus pur.
Also es geht ja in das Golfhotel von Donald Trump persönlich. Also das ist Korruption par excellence.
Also er bereichert sich. Ja? Er hat sich nie wirklich von seinen Geschäften getrennt. Und jetzt holt er tatsächlich den G20-Gipfel. Das heißt, sein Anwesen, sein Golfresort, wird für Millionen von Dollar aufgewertet und ausgebaut.
Gehen die Geschäfte jetzt, da er Präsident ist, eigentlich weiter? Stichwort Saudi-Arabien, Stichwort auch Russland.
Hat er seine Bücher mal offengelegt? Das ist ja das, was die Demokraten seit seinem Amtsantritt und schon vorher während des Wahlkampfes fordern. Dass Donald Trump wie jeder andere Präsident vor ihm die Bücher aufdeckt, damit man mal sehen kann, ist er wirklich so reich oder blendet er die Welt? Hat er getrickst? Hat er die Steuern hinterzogen? Ist er ehrlich?
Wir wissen es nicht. Thomas, die Kurden haben für die Amerikaner, schlussendlich auch für uns, im Kampf gegen den IS die Drecksarbeit gemacht. Fühlen die sich heute verraten und verkauft?
Total, die fühlen sich verraten und verkauft. Vor allem, wenn sie sich anschauen, wie es ihnen ergeht dort, wo die Besatzung schon ist. Denn die türkische Armee ist jetzt seit gut einer Woche dort im Einmarsch. Sie hat aber schon seit Januar 2018 das Gebiet von Afrin besetzt. Und wie es da im Alltag aussieht, das ist ziemlich furchtbar, weil die Bodentruppen sind dann irgendwelche islamistischen Milizen, die marschieren nach Afrin ein, verbieten, dass Geschäfte während der Gebetszeiten geöffnet sind, zwingen Frauen dazu, den Schleier zu tragen. Es gibt Entführungen, reiche Leute in Afrin werden entführt und nur gegen Lösegeld wieder freigelassen. Also diese Horden von islamistischen Kämpfern, die terrorisieren dort die kurdische Bevölkerung.
Reinhard, gibt es eine Erklärung für diesen sehr, also zumindest von außen betrachtet, sehr ausgeprägten Hass des Staatspräsidenten Erdogan auf alles, was kurdisch ist?
Ich glaube nicht, dass Präsident Erdogan die Kurden hasst. Präsident Erdogan, damals noch als Regierungschef, als Ministerpräsident, war derjenige, der am meisten und am ehesten bereit war, Frieden mit der PKK, die auch bei uns als Terrororganisation gelistet ist, zu schließen. Es gab einen echten Friedensprozess, der 2009 begann, 2012 offensichtlich wurde und 2015 abrupt endete. Warum endete er abrupt? Weil Präsident Erdogan, damals noch Regierungschef, Ministerpräsident, eine Wahl verloren hat. Seine AKP verloren am 7. Juni 2015 die Parlamentswahl in der Türkei, verlor die absolute Mehrheit. Und Erdogan hat begriffen, dieser Friedensprozess bringt mir nichts. Er bringt mir keine Friedensdividende, er schadet mir politisch. Und der Friedensprozess mit der PKK war beendet.
So einfach ist das?
Wo aber sicherlich Hass gegen die Kurden auftaucht, ist eben gerade bei diesen islamistischen Milizen, die jetzt als Erdogans Bodentruppen eben kurdische Dörfer besetzen.
Wenn wir gerade dabei sind, die PKK gilt ja bei uns sehr eindeutig als Terrorgruppierung. Ist sie das?
Ja, natürlich. Die PKK ist eine Terrororganisation. Aber es gab eben damals Bestrebungen, in Brüssel wurde daran sehr heftig gearbeitet, eben dieses Image der PKK als Terrororganisation zu verändern. Nicht nur das Image, sondern auch die Benennung. Wir müssen kurz zurückblicken. 2014 der Islamische Staat überrollt Nordsyrien. 2014 der Islamische Staat nimmt Mosul ein, Sinjar-Gebirge im Nordirak. Und die einzigen, die sich wirklich dagegen gestemmt haben, waren die PKK und die JPG. Und damals haben sie sehr viele Jesiden das Leben gerettet. Und damals gab es wirklich Überlegungen, auch mit Blick auf den Friedensprozess, der in der Türkei liegt, dass man die PKK neu bewerten müsse.
Das hatten damals auch viele CDU-Politiker gefordert. Die PKK, also als die war ja da quasi als westliche Bodentruppe unterwegs, hat vielen, vor allem Jesiden, eben das Leben gerettet. Und man wollte vielleicht auch die türkische Regierung überzeugen, treibt diesen Friedensprozess zu Ende, dass endlich dieser 40 Jahre lange Konflikt befriedet wird.
Dass das alles jetzt obsolet und spielt keine Rolle mehr?
Also im Moment haben wir aus innenpolitischen Gründen diesen Krieg. Das ist ganz eindeutig. Wir haben das ja anfangs der Sendung schon mal gesagt. Präsident Erdogan hat Nutzen und Frommen davon, wenn er die Opposition spaltet. Und das tut er. Die HDP, die kurdische Partei, ist aus der Opposition quasi rausgeschnitten, rausgeschert. Das heißt, wenn er jetzt erfolgreich ist mit seinem Waffengang in Nordsyrien, wird er demnächst, wahrscheinlich im Frühjahr, Wahlen ansetzen und wird die türkische Opposition im Parlament versuchen, weiter zu marginalisieren, weil alle im Moment auf dieser patriotischen Welle reiten.
Die Prognose von SWR1-Journalist Reinhard Baumgarten. Reinhard, wenn wir mit dem Iran anfangen, ein Land, das du sehr gut kennst, das du auch immer wieder bereist hast, welche Rolle spielt der Iran bei diesem aktuellen Konflikt?
Ja, wir hatten ja ein Büro in Teheran, das heißt, wir waren relativ häufig vor Ort. Der Iran spielt hier eine sehr unrühmliche Rolle. Der Iran ist jedenfalls dafür zuständig und verantwortlich, dass Assad heute noch auf seinem Stuhl sitzt als Präsident. Es ist mit der russischen Luftwaffe alleine, die Fassbomben abgeworfen hat und bombardiert hat, Krankenhäuser und Schulen, hätte es Assad nicht überleben können. Es sind die iranischen Revolutionswächter, es sind die iranischen Hilfstruppen, richtige Söldner, die eingekauft werden in Pakistan, Afghanistan und sonst wo in der schiitischen Welt vor allem, die eben Assads Überleben gesichert haben. Und jetzt setzt sich der Iran dauerhaft in Syrien fest. Das kann natürlich nicht im Sinne von Donald Trump sein. Aber seine Entscheidung, die Kurden ans Messer zu liefern, trägt natürlich erheblich dazu bei, dass der Iran stärker wird in Syrien.
Warum hat sich damals der Iran mit Assad verbündet?
Syrien ist traditionell der einzige starke arabische Verbündete Irans gewesen nach der Revolution im Iran von 1979. Syrien war das einzige Land, das den Irak während dieses Wahnsinnskrieges zwischen 1980 und 88 nicht unterstützt hat, während die Saudis, mit denen Iran ja heute über Kreuz liegt, Dutzende von Milliarden Dollar gezahlt haben an Saddam Hussein, damit er seinen Krieg gegen den Iran führen konnte. Während Syrien stand in Konkurrenz, das muss man sagen, zu Saddam Hussein, stand eben in Treue fest zum Iran.
Stichwort Saudi-Arabien, Stichwort vielleicht auch die Emirate, ausgestattet mit unfassbar viel Geld. Thomas Bormann, welche Rolle spielen die Saudis und die Emirate?
Nun, die sind teilweise sozusagen auf Seiten der Türkei, um die Türkei auch zu stärken und den Iran eher zu schwächen. Denn das Schwierige ist ja auch, Syrien ist auch ein Nachbarland von Israel und das hat natürlich Israel auch auf den Plan gebracht, jetzt dann irgendwelche Stellungen in Syrien schon mal zu bombardieren, weil die Angst haben, der Iran könnte von dort aus direkt Israel angreifen eines Tages. Also das ist nämlich auch ein wichtiger Aspekt in Sachen Iran-Israel.
Kann es sein, dass das Ganze so ziemlich der schwierigste und komplizierteste Konfliktherd ist, den wir auf dieser Welt haben?
Wobei eines zu sagen ist zu Saudi-Arabien. Die haben diesen Einmarsch der Türken nach Nordsyrien verurteilt. Und die stehen auf unterschiedlicher Seite. Die Türken unterstützen die Muslimbrüder, unter anderem in Ägypten, die sind ja alle eingeknastet. Die Türken unterstützen Katar und das ist die Bruchlinie. Saudi-Arabien hat die Muslimbrüder als Terrororganisation gebrandmarkt, genauso wie Ägypten. Und Katar unterstützt die Muslimbrüder, deswegen hat ja auch Saudi-Arabien einen Boykott gegen Katar verhängt. Um deine Frage zu beantworten, Wolfgang, ja, es ist der schwierigste Konflikt auf diesem Erdenball.
Okay, und die letzte Frage in diesem Zusammenhang und der größte Profiteur von allen ist Russland? Fragezeichen.
Das würde ich so auch nicht unterstreichen. Die Russen sind effektiv gewesen. Seit 2015, im September, sind sie rein, bombardieren sie. Aber werden sie tatsächlich als Friedensmacht auftreten können? Dazu braucht man mehr als Bomben. Da muss man zum Beispiel auch Mittel fließen lassen. Geld, um ein Land aufzubauen, um Ethnien wieder zusammenzuführen, um ein Land überhaupt wieder funktionsfähig zu machen. Und das glaube ich nicht, dass Moskau das kann.
Wir reden über die Türkei, über die Militäraktion der Türken gegen die Kurden. Und jetzt, wenn ihr einverstanden seid, auch über die Rolle, die Europa und Deutschland spielen. Wie würdet ihr die beschreiben?
Also jetzt bei Militärischem sind sie Zuschauer, weil die Europäer haben keine Eingreiftruppen und da können sie im Moment nur zuschauen und mahnen, vielleicht die Waffenlieferungen einschränken. Viel mehr bleibt ihnen nicht übrig.
Und was politisch aus Europa, aus Brüssel, auch aus Berlin kommt, Reinhard, überzeugend?
Nein, in keiner Weise. Also ich persönlich bin der Meinung, wir haben ein schönes Beispiel dafür, wie man mit Präsident Erdogan umgehen kann, wenn man es ernst meint. Das hat Putin vorgemacht, der russische Präsident. 2015 haben die Türken ein russisches Flugzeug vom Himmel geholt und Putin war darüber sehr erbost, hat Wirtschaftssanktionen verhängt. Es kam kein russischer Tourist mehr in die Türkei. Und Erdogan, um es mal so salopp zu formulieren, musste letztlich in Moskau zu Kreuze kriechen, damit die Beziehungen sich normalisierten. Das heißt, wenn Europa Einfluss nehmen möchte auf die türkische Politik, dann geht das. Es geht auf diplomatischem, politischem und vor allem auch auf wirtschaftlichem Wege. Und hier kann man mehr machen. Man muss nicht hinschauen, wie Menschenrechte verletzt werden, wie Völkerrecht gebrochen wird. Man kann was tun.
Auf der anderen Seite, auf die Ankündigungen der Bundesregierung, Waffenlieferungen in die Türkei auszusetzen, hat Erdogan, wenn ich es richtig interpretiere, eher verächtlich reagiert und immerhin den amtierenden deutschen Außenminister Maas einen Dilettanten genannt.
Ja, und da zeigt sich auch, wie wenig wir bereit sind, in die Konfrontation einzusteigen. Gestern hat Frau Merkel eine Regierungserklärung abgegeben und ich hätte schon erwartet, dass sie mindestens mal sich dagegen verwahrt, dass ein Herr Erdogan mit unserem Außenminister, und er ist ja auch Vizekanzler, umspringt, als wäre er ein Depp. Und das zeigt sich in vielerlei Hinsicht. Wir hatten ja auch die Tiraden, die Erdogan losgetreten hat gegen die Nazis in Deutschland und die Faschisten in Deutschland. Und wir setzen uns da gar nicht zu Wehr, nicht einmal verbal.
Okay, Vizekanzler ist, glaube ich, Olaf Scholz. Aber unabhängig davon, Thomas, was Erdogan und seine Rolle angeht, ist die Bundesregierung deshalb so defensiv und zögerlich, weil sie eine Heidenangst davor hat, dass Erdogan die Tore der Flüchtlingsunterkünfte aufmacht und plötzlich sich wieder Hunderttausende auf den Weg nach Deutschland machen?
Ja, das spielt sicherlich eine Rolle. Denn Erdogan hat da wirklich sozusagen einen Trumpf in der Hand. Es werden sicherlich nicht sofort Hunderttausende sich in Schlauchboote setzen. Aber im Moment ist es in der Türkei so, dass die Türkei selbst auch viele Flüchtlinge abschiebt. Vor allem Afghanen schiebt sie ab, zurück nach Afghanistan. Und diese Menschen sind so ohne Hoffnung, dass die jede Chance nutzen würden, zu flüchten. Und wenn dann zu Tausenden solche Flüchtlinge im Mittelmeer sind Richtung griechische Inseln, dann wäre natürlich Europa gefragt. Ja. Und deshalb will man lieber mit der Türkei verhandeln, ob es nicht durch weitere Zahlungen, Hilfszahlungen, um Flüchtlinge in der Türkei zu versorgen, ob man nicht so das Problem lösen kann.
Und dann gibt es, Reinhard, ja auch noch die Landgrenze zu Griechenland und zu Bulgarien. Und es ist ja auch nicht absehbar, wie diese beiden Länder im Falle eines Falles reagieren würden.
Naja, sie müssten natürlich gucken, dass sie die Grenzen dicht halten, wenn da wirklich eine große Flüchtlingswelle kommt. Aber ich glaube nicht, dass Erdogan das tatsächlich tun wird. Wir sehen immer nur, da sind 3,5 bis 4 Millionen Flüchtlinge in der Türkei und wir denken immer in Deutschland, die sitzen alle in Lagern und haben nichts zu tun und darben. Das ist nicht so. 10% sitzen in Lagern, die sind relativ gut versorgt. 90% schlagen sich irgendwie so durch. Die Türkei hilft und ich will das auch gar nicht schmälern. Die Türkei leistet hier Großes, aber die Türkei profitiert zum großen Teil auch von diesen Flüchtlingen, die zu Dumpinglöhnen und zu minimalen Einkünften schuften und arbeiten. Auch Kinderarbeit ist gang und gäbe in der Türkei von syrischen Kindern.
Wir haben etliche Mails bekommen von SWR1 Hörerinnen und Hörern. Eine Mail der Gestalt, wie ihr den Umstand bewertet, dass es in Deutschland ja auch eine sehr starke türkische Fraktion und eine sehr starke kurdische Fraktion gibt. Mit welchem Konfliktpotenzial?
Mit großem Konfliktpotenzial. Das sieht man ja schon, wenn die eine Seite Geschäfte der anderen Seite hier zerstört. Also da wird dieser Krieg, der dort sich abspielt in Nordsyrien, hierher übertragen. Das ist eine gefährliche Entwicklung. Und ja, man kann nur hoffen, aber wie das in der Realität aussehen soll, dass dieser Konflikt möglichst schnell mit möglichst wenig Blut beigelegt wird, das kann man nur hoffen, aber wie das sein soll, große Frage.
Die Solidarität vieler türkischer Fußballspieler, Fußballprofis mit Erdogan und diesem militärischen Gruß, wie ist das zu bewerten? Nächste Hörerfrage.
Naja, wir müssen da auch ein bisschen zurückblicken. Die Türkei wurde 1923 gegründet. Aus den Ruinen des Osmanischen Reiches. Ich werde jetzt keinen Geschichtsvortrag halten. Aber es hat in der Türkei eigentlich nie eine ernsthafte Aufarbeitung der eigenen Geschichte gegeben. Und die Kurden werden seit der Republikgründung eigentlich nicht als Ethnie behandelt, die gleichwertig ist.
Ja, es gab seit 1923 dann immer die Angst, dass irgendwelche bösen Mächte diese schöne neue Türkei wieder spalten möchten. Diese Angst, die ist natürlich jetzt auch wieder da, wenn sich südlich der Türkei so kurdische Selbstverwaltungsgebiete
bilden. Die Türkei leidet leidet unter türkischem Nationalismus. Es ist ein Land mit sehr vielen Ethnien. Es ist nicht so, dass es nur Türken und Kurden gibt. Es gibt viele andere. Aber der türkische Nationalismus ist einfach überbordend. Und gerade in solchen Zeiten.
Wenn wir uns die Bilder der letzten Tage angucken, der abziehenden amerikanischen Truppen, hat das auch was Demütigendes?
Absolut. Also ich finde es unglaublich. Wir haben Bilder gesehen, wo der Kühlschrank noch gefüllt ist. Die Russen stehen davor und freuen sich und feixen. Und die Amerikaner wurden zum Teil von eben kurdischen Milizen, von SDF-Kämpfern, also Syrian Democratic Forces, also von denen, die sie bisher eben unterstützt haben, freigeschossen, damit sie überhaupt abziehen konnten. Für eine Weltmacht mit einem Militärbudget von über 750 Milliarden Dollar ist das echt eine Schmach.
Ja, der Weltpolizist, der tritt ab von der Bühne und wie die Karten neu gemischt werden, das wird man nun sehen. Am Dienstag, das ist der Tag, wenn diese fünftägige Feuerpause endet, ist Präsident Erdogan bei Präsident Putin in Sotschi. Und da wird dann natürlich über eine Neuordnung mit weniger Amerika und mehr Russland und mehr Türkei und mehr Assad geredet werden. Und die, von den Kurden ist dann gar nicht die Rede.
Man muss einfach sagen, Wolfgang, weniger Amerika in der Region heißt deutlich mehr Chaos. Und dieses Chaos ist zum großen Teil mitverantwortet jetzt von Donald Trump durch diesen Abzug.
Das ist deine düstere Prognose auch für diese ganze Region, dass es chaotisch bleibt und eine Befriedung eigentlich nicht in Sicht ist?
Ich bin sehr pessimistisch, was diese Region angeht. Wir haben letzte Woche erlebt, dass Donald Trump 3000 neue Soldaten nach Saudi-Arabien schickt gegen den Iran. Da macht er ja stark Front. Also da ist auch nicht auszuschließen, dass es zum bewaffneten Konflikt kommt. Israel ist massiv besorgt über die Entwicklung in Syrien und massiv besorgt über das Vorgehen von Donald Trump in Syrien. Die Region bleibt extrem volatil und unruhig.
Thomas, dein Schlusswort?
Und es bleibt unberechenbar. Und auch der Plan von Erdogan, 2 Millionen syrische Flüchtlinge zurück in diese Schutzzone umzusiedeln, wird nicht funktionieren. Es wird dabei bleiben, die Türkei beherbergt 3,5 Millionen syrische Flüchtlinge. Und Europa ist gut beraten, das mitzufinanzieren und weitere Hilfsgelder zu schicken.
Vielen Dank, dass ihr da wart. Das war's in SWR 1 Leute heute Vormittag mit Reinhard Baumgarten und mit Thomas Bormann.
Eins gehört.